Herzlich willkommen zur 117. Ausgabe des Box-Podcasts. Wir werden auf das Geschehen dieser Folge vom letzten Wochenende zurückblicken und etwas vorschauen. Allerdings nicht auf den Kampf des Jahrhunderts, kann man sagen. Den werdet ihr in einer späteren Folge hören oder werdet ihr euch anhören können. Aber wir werden sie gleichzeitig hochladen, von daher. Wenn euch der Kampf interessiert, was ich doch denke, dann hört den anderen Podcast, die Folge 118 dann. Gut, wir starten einfach mal mit der Rückschau aufs vergangenen Wochenende. Und da gab es in Chicago eine Veranstaltung, die der Tommy sich angeschaut hat. Und zwar trafen da Anthony Durell auf Badu Jack, Tommy.
Ja. Ja, war nicht unbedingt der sehenswerte Kampf. Ich meine, der war nicht schlecht. Man konnte es im Vorfeld erwarten, dass es, ja, wenn unsauber zugeht, was halt auch immer an Durell liegt, weil der halt die Auslagen auch immer wechselt. Und ja, zum Kampf selber, Durell war. Ja, von Anfang an überrascht, dass Jack so gut eingestellt war und den Jab sehr, sehr gut etablieren konnte. Das war auch der Schlüssel, finde ich, zum Sieg. Der hat es enorm gut gemacht und hat ihn auch mit rechts dann immer wieder getroffen. Die ganze Zeit. Die Rail hat dann halt versucht, dagegen zu halten, aber Jack war eigentlich schon der Mann, der von Anfang an so für die Ringmitte dominiert hat und die klareren Treffer gesetzt hat. Selbstverständlich hat die Rail auch seine Momente gehabt in den Kampf, wo Jack das ein oder andere Mal ja in Bedrohung kam, aber jetzt nicht wirklich angeschlagen war. Man hat ja vorher, weil er verloren hat, einen Aufbaukampf ja recht über sein Kinn gezweifelt, aber das war eine wirklich gute boxerische Leistung und konditionelle Leistung von Badu Jack in den Kampf und hat den am Ende meiner Meinung nach schon knapp, aber verdient gewonnen. Also das Urteil war völlig okay. Kannst es auch eventuell Draw geben, da wie gesagt Durell am Schluss, beziehungsweise die letzten zwei, drei Runden hat er sich noch geholt, weil da war er einfach effizienter und hat er ein wenig mehr riskiert. Hat einfach auch gewusst, dass er zurückliegt und daher alles nochmal in die Waagschale geworfen, aber sollte nicht sein für ihn. War jetzt keine vernichtende Niederlage, aber halt doch im Endeffekt schon verdient. Ja, damit ist Badu Jack, der Mayweather-Kämpfer, jetzt Weltmeister und muss jetzt seinen Titel dann wahrscheinlich gegen George Groves pflichtverteidigen.
Ja, was ja auch durchaus ein sehr, sehr interessanter Kampf sein könnte. Wie siehst du da die Chancen so von Badu Jack oder wie stark schätzt du ihn ein gegenüber den anderen Kämpfern des Superweltgewichts?
Ja, kann man schwer sagen im Moment. Ich meine, mit Anthony Durell hat er jetzt einen eigentlich namhaften Gegner geschlagen, der wo meiner Meinung nach nicht so gut ist wie Andrew Durell, wie sein Bruder, aber dennoch Top 10 auf jeden Fall in der Gewichtsklasse durch den Sieg jetzt ist mittlerweile. Wie es natürlich aussieht gegen andere Leute, ist schwer zu beurteilen. Wie gesagt, einmal ist er schon K.O. gegangen, aber das soll man auch nicht so hoch bewerten, weil so hat er auch seine vorigen Kämpfe eigentlich immer boxerisch eigentlich doch grundsolide ausgesehen, ist einer der besseren Kämpfer unter der Flagge von Mayweather Promotions und ja, man muss sehen, man soll ihn jetzt natürlich nicht mit Ward oder so dann in den Ring stellen oder mit den ganz Großen, sondern Step by Step und ich denke schon, dass gegen George Groves ein enger Kampf werden könnte, da Groves meiner Meinung nach durch die zwei Niederlagen gegen Frotch einfach Substanz gelassen hat. Ich glaube, dass der dann immer so so stark ist wie vorher. Ich denke, der hat da einiges dran verloren durch die zwei Niederlagen. Aber auf jeden Fall, so stilistisch auf jeden Fall interessanter Kampf.
Absolut, denke ich auch. Also auf jeden Fall ein Kampf, wo man dann einschalten sollte. Ja, der zweite Hauptkampf auf der Karte in Chicago war Daniel Jacobs gegen Caleb Truax um den WBA-Mittelgewichtstitel. Jacobs auf jeden Fall einer der stärksten Leute im Mittelgewicht. Wie hat er dir gefallen, Tommy?
Ja, war super. Hat natürlich das zeigt, was ihn ausmacht. Schnelligkeit und Schlag Härte, also es ist ein wenig so ein Typ wie Keith Thurman, bloß natürlich ein wenig größer gewachsen. Habe ich ja schon länger gesagt, auch in einigen Podcast-Folgen, dass der meiner Meinung nach die Nummer 2 im Mittelgewicht ist nach Golovkin. Und so einen Gegner dann vorzeitig zu stoppen, auch wenn es sicherlich erst in der 12. Runde war, ist schon aller Ehren wert. Vor allem Truax ist halt ein Kämpfer, der sehr, sehr schwer zu boxen ist. Ist auch unorthodox, manchmal auch unsauber und gegen den kämpfen wir eigentlich nicht gern. Und den hat er von Anfang an beherrscht. Hat es super durchzogen, hat es auch nicht übertrieben. Ich meine, der ist auch ruhig geblieben, wenn er mal gut getroffen hat. Hat da jetzt nicht die Linie verloren, dass er da irgendwie versucht hat, jetzt mit aller Gewalt frühzeitig aus dem Kampf zu nehmen, sondern hat es boxerisch echt gut gelöst. Hat bis vielleicht die erste Runde kann man vielleicht Truax geben, aber den Rest hat alle Jacobs gewonnen und es war doch eine sehr, sehr gute Vorstellung von ihm. Und ja, auf jeden Fall auch der Weg weiter nach oben für ihn, auch wenn er für mich, wie gesagt, schon die Nummer 2 ist. Aber ja, es gibt auf jeden Fall interessante Kämpfe für ihn. Peter Quillen wollte gegen ihn nicht kämpfen. Es gibt auf jeden Fall noch einige namhafte Gegner für ihn, wo lustig sein könnten im Mittelgewicht.
Absolut, denke ich auch. Vor allem, er ist groß, er bringt alles mit, er hat richtig Power auch. Und ja, hat er halt einen Kampf verloren in seiner Karriere, das gegen Pirok. Und Pirok, darf man ja nicht vergessen, war ein enorm starker Mann, der vielleicht heute, ja, abseits von Golovkin oder vielleicht mit Golovkin dann die Nummer 1 wäre im Mittelgewicht. Ne? Der fehlt halt leider auch jetzt irgendwie. Ne? Und das ist einfach seine einzige Niederlage und die hat er halt gegen einen richtig starken Mann. Und ich glaube, dass man ihn auf jeden Fall, ja, in den Top 5 auf jeden Fall eigentlich sehen muss, ne, im Mittelgewicht. Weil ja, ich meine, wer außer Golovkin, kann man sagen, würde ihn auf jeden Fall schlagen. Also ich würde, der ihn auf jeden Fall schlägt, fällt mir keiner ein. Und Golovkin wäre sicherlich auch ganz interessant.
Ja.
Ich sehe ihn auf jeden Fall vorne, auch gegen Quillen oder so, sehe ich ihn schon gewinnen. Auch gegen Andy Lee. Daniel Giel, ja, da gewinnt er auch gegen. Also eigentlich vielleicht die Nummer 2 im Gewicht, wenn man jetzt mal Cotto außer Acht ist, der eigentlich noch nie im Mittelgewicht geboxt hat.
Und es auch im nächsten Kampf theoretisch nicht tut. Obwohl es immer Titel hier liegt, naja.
Gut. Kommen wir dann auf den Samstag. Und zwar, da gab es eine ganz nette Veranstaltung in Berlin, auf der Samira auch zu Gast war. Ja, da gab es ein paar Sauerland-Talente zu sehen. Fangen wir einfach mal bei Enrico Kölling an. Der kämpfte gegen André Maurer. Der Kampf endete doch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen kontrovers. Kölling gewann den Kampf nach Punkten, ja. Aber nicht alle Leute haben Kölling da vorne gesehen, oder Samira?
Ja, also ich habe ihn nicht vorne gesehen, obwohl ich eigentlich sehr gut sehen konnte. Von der ersten Reihe, ich weiß nicht. Ja, ich kann ja mal meinen Eindruck schildern. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von Kölling, weil er eigentlich schon von Beginn an sehr zurückhaltend in den Kampf ging. Also man hat halt gesehen, dass irgendwie, er ist halt nicht irgendwie wie die Feuerwehr auf seinen Gegner los und so, sondern war sehr abwartend zurückhaltend. Sein Gegner war in André Maurer aus Bremen. Kasachischen Wurzeln, recht stark. Ich glaube, der wurde auch sehr unterschätzt. Für mich war er der aktivere Mann über weite Strecken, hat mehr gemacht, was auch nicht schwer war bei Kölling am Anfang. Also außer vielleicht die erste, die letzten drei Runden fast kaum was gemacht hat oder halt wenn, dann weniger harte Schläge auf seinen Gegner abgefeuert hat, die dann vielleicht auch getroffen haben, natürlich. Aber was insgesamt einfach viel zu wenig Aktivität für mich war, um ihm dann genug Runden zu geben. Also vor Ort habe ich ihm nur 3 Runden gegeben, das waren die letzten 3. Jetzt danach habe ich mir nochmal die TV-Übertragung angeschaut. Und da hätte ich ihm vielleicht noch eine Runde mehr gegeben, vielleicht die erste, ein bisschen knapper noch, aber sonst, also mehr als ein Unentschieden hätte er bei mir auf jeden Fall nicht rausgehabt. Und da hat mich dann schon das Punkturteil oder das sehr eindeutige, einstimmige Punkturteil von, ja, da von Sauland gewundert, nicht von Sauland, sondern der Ringrichter. ja, zweimal 76, 77, einmal sogar 74, 78, was ich halt total übertrieben finde. Also das finde ich wirklich, da liegt jemand da total falsch. Dass es knapp war, okay, aber also selbst ein Unentschieden wäre halt schon, ja, wäre halt schon nett für Köln gewesen. Sagen wir mal so, wenn man in 4 Runden gibt, okay, kann man machen. Unentschieden wäre okay, hätte sich wahrscheinlich keiner beschwert, auch der Gegner nicht. Der war recht bescheiden dann. Also er hat dann auch nicht so unbedingt auf seinen Sieg bestanden, so nach dem Kampf, aber ich glaube, das war auch einfach sein netter Charakter. So. Andere wären da vielleicht ein bisschen anders gewesen, hätten da gleich von sonst was, von einer Robbery gesprochen. Oder, ja, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich froh, dass er einfach so zeigen konnte, was er kann. Und ich fand, dass er sich gut präsentiert hat, gerade weil er halt nicht so ein Vollprofi ist wie Kölling. Er arbeitet ja noch nebenbei. Deswegen hat er einen guten Kampf gemacht, gut dagegen gehalten. Ja, ich weiß nicht, was mit Kölling jetzt wird. Also ich würde ihn jetzt nicht direkt gegen Ricci ins Rematch schicken nach diesem Fight. Also ich sehe die Chancen dann vielleicht nicht so unbedingt gut für ihn, wenn er wieder so kaum was macht. Also das war halt so ein bisschen so Arthur Abraham-like, so Arthur Abraham, der nicht mehr weiß, was er machen soll, hinten liegt nach Punkten und einfach nur noch hinter der Doppeldeckung nach vorne marschiert, aber eigentlich vergisst irgendwas zu machen oder mal dann irgendwie ein paar harte Schläge abfeuert, so. Aber das reicht halt nicht. Also das ist irgendwie viel zu wenig. Also ich hoffe, dass er vielleicht jetzt so einen Aufbaukampf macht gegen irgendjemanden und dann einfach mal ab der ersten Runde einfach aktiv ist und auch bis zur letzten so. Also und damit er dann wirklich das Rematch gegen Ricci dann auch vielleicht gewinnen kann. Ja.
Ich sehe einfach so bei Kölling auch das Problem. Er ist boxerisch ja schon grundsolide ausgebildet, aber er hat einfach überhaupt keine Power. Er kann die Leute nicht anklingeln, also er hat überhaupt gar keinen Strom in den Händen und ich denke, das ist eine Sache, die ihm einfach fehlt und wo man sagen muss, man muss da keine Riesenhoffnung mehr haben auf eine große Profikarriere, weil das ist jetzt ein Kampf, vielleicht vom Niveau, vielleicht, wo es vielleicht um eine deutsche Meisterschaft ging. Und wenn er gegen Maurer, der zweifelsohne sehr gut geboxt hat, schon solche Probleme hat, dann muss man doch arge Bedenken haben, was dann passiert, wenn er gegen die richtigen Spitzenleute boxt. Und wenn da einfach überhaupt keine Power da ist und irgendwie, wenn er die Leute nicht verwunden kann, dann sehe ich so ein bisschen schwarz. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe in Köln jetzt ja keine große Hoffnung mehr. Man kann vielleicht sagen, vielleicht eine Europameisterschaft mit optimalem Matchmaking, wenn er sich noch ein bisschen entwickelt, aber im Großen und Ganzen kann man ja fast schwarz sehen, oder?
Ja, ich tue mir auch schwer, da irgendwie noch eine große Zukunft zu prognostizieren. Also kann natürlich sein, dass es da irgendwie mal die Tagesform nicht ausgereicht hat und so, aber ich glaube nicht, dass es an sowas lag.
Ja, und er hat ja noch nie wirklich glänzen können, so bisher. Ne? Also, er hat seine Kämpfe gewonnen, ja, aber vom Mann mit so einem Amateur-Background erwartet man eigentlich auch ein bisschen mehr. Ne? Das kam bis jetzt nicht. Und man einfach mal so ehrlich eingestehen und sagen, dass das einfach so ein bisschen wenig ist, was er da als Profi zeigt. Ne? Für das, was er halt als Amateur war, ne? Ist das halt irgendwie ein bisschen bescheiden. Und gut, dass André Maurer sich nicht aufgeregt hat, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Ansicht, wie scoret man den Kampf? Ich meine, er war sicherlich eng und manche haben es so gesehen, aber es ist halt vielleicht auch ein bisschen so eine Geschmackssache, wie man scoret, aber dass die Tatsache allein, dass Colin sich so quält gegen so einen Mann, dann einfach, das wird zu wenig sein. Und ja, vielleicht hätte sich jemand wie Gevor aufgeregt, dessen Sohn ja auch gekämpft hat auf der Karte. Und Noel Gevor traf auf Mohamed Azoui. Noel Gevor gewann in der fünften Runde sehr eindrucksvoll durch eine linke Hand durch K.O. Wie hat dir der Noel Gevor denn gefallen, Samira?
Erstmal muss ich sagen, Der hieß Asawi. Ich habe mal kurz mit ihm geredet, kurz vor seinem Kampf, deswegen. Der war ganz nett, der Gegner. War auch ganz entspannt eigentlich vor seinem Kampf, hat mir ein bisschen was erzählt. Aber das war halt auch irgendwie klar, dass er da nicht so viel rausholen kann, weil er auch eine längere Pause hinter sich hatte. Und ja, wollte es halt nochmal probieren. Der hat, glaube ich, 4 Jahre irgendwie nicht im Ring gestanden und ist jetzt halt wieder zurückgekommen. Ja, der wohnt jetzt halt in Frankreich, hat algerische Wurzeln und dachte halt, ja, er kann sich nochmal gut präsentieren gegen Gebor und vielleicht noch 2 Jahre boxen und so. Hat vielleicht nicht so geklappt, aber es war halt vorauszusehen, dass Gebor da keine Probleme haben wird. Also ich habe nichts anderes eigentlich erwartet und ja, es war dann, glaube ich, in der 5. Runde dann Abbruch. Also K.O.-Sieg für Gebor und ja, Gebor ist ein recht guter Mann. Ich glaube, vielleicht einer der, ja, weiß nicht, der interessantesten von allen, die da gestern vielleicht aufgetreten sind, weiß ich nicht. Ja, ich schaue mir den gerne an, aber ich hätte gern das nächste Mal vielleicht auch einen stärkeren Gegner. Ich würde ihn gerne mal ein bisschen länger wieder sehen, ein bisschen länger über die Runden, dass er ein bisschen mehr fordert. So. Aber der kann bestimmt noch irgendwie mehr reißen, sagen wir mal so.
Das denke ich auch. Und wie gut er wirklich ist, wird man halt sehen, wenn er halt auf wirkliche gute Spitzenboxer bockt oder gegen die kämpft. So, dann wird man sehen, wie gut Noel Gebor ist. Aber ich denke auch, er ist jemand, der auf jeden Fall noch eine solide Zukunft haben kann, wenn er sich dementsprechend weiterentwickelt. Dann bin ich da doch ein bisschen optimistischer als bei Körling. Gut. Sonst war noch auf der Karte Matheus Mastanak gegen Ruben Angelmino. Ja, was will man dazu sagen? Das war ein 40-jähriger Argentinier, der dann doch irgendwie so anderthalb Köpfe kleiner war als Mastanak. Nicht unbedingt gerade austrainiert wirkte. Also wenn man die beiden so nebeneinander sah, dann weiß nicht, dann der eine ein richtiger Athlet, muskulös, groß. Der andere klein, vielleicht ein bisschen dicklich, alt, nicht sonderlich trainiert. Also das ist schon ein Kampf, der hätte nicht unbedingt sein müssen, oder? Oder wie hast du das gesehen, Samira in der Halle?
Ja, ich habe mich auch etwas erschrocken, als ich den Gegner beim Einmarsch sah. Er hat ja auch so, hat ja auch zuerst irgendwie an so einen Fußball erinnert, nicht nur mich, anscheinend auch andere. Er hatte so Stulpen an. Ja, und hinter mir kamen dann irgendwie schon Rufe so von Ailton und der Kugelblitz. Leider war er nicht so schnell. Also er hatte echt keine Chance. Also ich weiß nicht, wer für dieses Matchmaking genau zuständig war, aber so ein Gegner wirklich dagegen Mastanak, gegen so einen, also wirklich Vorzeigeathleten, auf jeden Fall erstmal vom Äußerlichen her einlaufen zu lassen, es geht einfach mal gar nicht, finde ich. Und das ist auch für Mastanak nicht schön. Also ich hatte auch kurz nachher noch mit ihm geredet. Der war auch nicht wirklich, er konnte sich halt auch nicht wirklich über diesen Sieg freuen, weil wenn du so jemanden K.O. schlägst, das ist ja. Ja, was ist das für eine Leistung? Was kann man für ihn da sagen? Er sagt, ja, okay, jeder Kampf, den muss man gewinnen, so als Profi und so. Wollte jetzt nicht zu viel da irgendwie kritisieren, aber eigentlich ist das halt so ein Kampf, wo er weiß, das bringt ihn nicht weiter und er hat ja eigentlich auch viel größere Ziele noch. Und ja, er meinte, er hätte lieber länger geboxt, natürlich auch gegen stärkeren Mann. Und er hofft sich ja irgendwie den, ja, er meinte, er will noch dieses Jahr gegen, am liebsten, also um die WM boxen und am liebsten gegen Marco Huck. Und wenn man sich dann, ja, vielleicht noch ein, zwei Aufbaukämpfe vorher machen und wenn man dann den Gegner von gestern sich dann anguckt, dann denkt man, oh, ja, das sind halt Welten und da tut man ihm, glaube ich, auch nicht gut, so jemanden da gegen ihn in den Ring zu stellen. Also ein bisschen mehr fordern kann man ihn schon und ich glaube auch, dass er das möchte, so wie ich das auf jeden Fall verstanden habe. Also ich glaube, da hat das halbe Publikum so innerlich gelacht, als sie den Gegner gesehen haben. Erst recht, der hat sich ja dann auch noch so aufgeregt, so, weiß ich nicht, theatralisch, als dann der Kampf zu Ende war, weil er ja unbedingt natürlich noch weiter boxen wollte und so mit seinem Fuß gegen die Seile getreten und so. Ja, so ein kleiner Showman, also ja.
Ja, und also man muss ja auch sagen, der Gegner hat auf Boxrec noch nicht mal die Position verändert im Ranking in irgendeiner Form oder irgendwie auch nur einen Punkt gegeben in den Punktewertungen, die Boxrec hat. Also das sagt schon alles aus, wie gut die Qualität des Gegners auch einfach war.
Ja,
Das
und
ist
trotz
eigentlich
des
echt eine
frühen
Zumutung.
K.O.-Sieges, ne? Gut, ich denke, da braucht man nicht näher eingehen. Also ich sage Mastanac, ja, vielleicht Top 20 Mann gegen Nino zu stellen, also das ist schon, das will man zu groß sagen. Also guckt euch selber vielleicht mal die Bilder vom Beacon an oder den Kampf selber, ist bestimmt noch bei Seite 1 in der Mediathek auf ran.de zu finden. Von daher schaut es euch selber an, ist einfach, oder lasst es besser, lohnt eigentlich nicht. Gut, interessanter war es dann bei Caro Hurat gegen Benjamin Simon. Man hatte vielleicht doch, ja, so die Hoffnung, dass Benjamin Simon vielleicht so ein bisschen was zeigen kann gegen Karo Murat, der doch schon einen netten Rekord hatte, also der Benjamin Simon, 25 Kämpfe, also 26 Kämpfe, 25 davon gewonnen, 24 vorzeitig. Ja, die Gegnerschaft vielleicht nicht jetzt so hochwertig, aber der Rekord gab doch schon ein bisschen was her. Und wie hätte dir denn so gefallen, Samira, gegen Karo Murat?
Ja, Benjamin Simon, der Kampf endete eigentlich so, wie man es, also wie ich es vielleicht erwartet habe. Ja, leider hatte er nicht wirklich eine Chance. Und bei mir hat er auch die, also bis zum TKO, da hat er auch die Folgenrunde alle verloren. Und ja, es war halt klar, dass er als Aufbaugegner dann oder als Gegner für Caro Murat geholt wurde, damit er sich da irgendwie schön präsentieren kann. Hat er ja auch geschafft, obwohl Caro Murat. Irgendwie, mir kam er auch ein bisschen nicht so spritzig vor wie vielleicht früher. Also ein bisschen
Bisschen
langsamer irgendwie.
untrainiert auch, fand ich.
Ja,
Also
er
ich hatte so den,
wirkte.
also das war kein Vergleich mehr irgendwie zu dem Murat gegen Hopkins. Also er sah körperlich auch nicht so enorm gut in Form aus. Oder täuschte das vielleicht?
Es liegt vielleicht auch dran, dass sich Sauerland zwischenzeitlich einmal von ihm getrennt hatte. Nach der Hopkins-Niederlage. Dass er da vielleicht jetzt erst doch wieder so langsam einen Fuß in die Richtung gesetzt hat.
Naja, aber er ist ja eigentlich bei EC Boxing in Hamburg jetzt schon eine Weile, so keine Ahnung. Also, auf jeden Fall sah es so auf jeden Fall so aus, als ob er sein Training nicht mehr so ernst nimmt. Oder vielleicht gegen Benjamin Simon dachte, er muss nicht so hart trainieren. Ich weiß nicht, es hat ja auch für ihn gereicht so, aber ja, bei Benjamin Simon, also als ich gesehen habe bei Boxrec, wo er seinen letzten Kampf gemacht hat, nämlich in meinem Boxgym. Im Easy Gym, da war ich etwas verwundert. Und gegen wen vor allen Dingen? Gegen einen, der eigentlich gegen alle fast anderen verloren hat. Ich glaube, Andy Thiel oder so ist sein Name. Da ist eigentlich klar, so, ich habe auch gehört, dass er halt bei dem Kampf ja noch nicht so wirklich fit war von den Leuten so aus meinem Gym. Und dass er sich halt dann die Zeit noch erhofft hat, halt um jetzt fit zu werden. Ich weiß nicht, wie fit er war, so, ob er an seinem Höchstpunkt war, ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, wenn man so noch irgendwie in so einem, weiß ich nicht, Boxclub, in irgendeinem Boxclub noch schnell so einen Kampf macht mit irgend so einem Fallobstgegner, nur damit man halt gegen Caro Murat noch boxen kann, sind halt nicht so unbedingt die besten Voraussetzungen. Ich glaube, das ist schade, aber ja, ich glaube, er hatte echt eine schwere Zeit so in seiner Karriere, auch mit Rolle und so, da war ja viel Stress. Aber ja, ich glaube, er hätte einfach viel besser vorbereitet und so einen Kampf starten müssen. Ich weiß nicht, wie früh er davon erfahren hat, von der Ansetzung, aber es wurde eigentlich schon mal abgesagt wegen einer Verletzung. Deswegen wusste er eigentlich, dass sie dann demnächst noch gegeneinander wieder boxen werden. Ich glaube, der war einfach nicht perfekt vorbereitet und er wusste das auch. Und leider hat er dann halt so verloren. So, ja, kann man nichts sagen. Kann man nicht mehr viel erwarten, glaube ich, von ihm.
Ja, ist auch vielleicht so ein bisschen ernüchternd so, ne? Vor allem wie der Murat, der nicht wirklich in Topform wahrscheinlich angetreten ist, wie klar er den einfach besiegt hat, das war schon böse. Und der Abbruch dann am Ende auch vollkommen gerechtfertigt, weil der Benjamin einfach auch nicht mehr konnte. War schon ein bisschen sehr eindeutig. Er hat hin und wieder mal was versucht, insbesondere mit der linken mal einen Haken zum Kinn geschlagen, so aus Verzweiflung, aber hat er natürlich auch nicht getroffen. Und ist halt schwierig so für ihn. Er hat viele Kämpfe bestritten, ja, aber die meisten in so kleinen Ringen. Ist auch ein bisschen schwierig. Ja, hat er auch wirklich vielleicht einfach nicht so das Skillset, was man braucht, um oben anzugreifen. Leider muss man. Kommen wir zum Hauptkampf. Da trafen Tyron Zeuge oder traf Tyron Zeuge auf Nikola Sierklotscha, den man hier vielleicht noch kennt aus seinen Kämpfen, zum Beispiel gegen Bika oder Callum Smith, ein grundsolider Mann und Zeuge überzeugte doch, oder Samira?
Ja, mich auf jeden Fall. Also, das war ein sehr klarer Kampf für mich. Ich glaube, ich hatte das auch 107 zu 120 gepunktet. Also, für mich war das mehr als klar. So, die Runde hatte sich bei mir erboxt. Klar, der Gegner hat halt versucht, gegenzuhalten, aber man hat halt gesehen, dass er da nicht wirklich viel ausrichten konnte. Manche haben es ein bisschen knapper gesehen. Aber ja, ich glaube, das war ganz gut für Zeuge, vielleicht nochmal so über 12 Runden zu gehen, 12 Runden wirklich was machen zu müssen auch, ein bisschen aufzupassen so. Und mehr kann man darüber jetzt auch nicht sagen. Also es war jetzt der Härtetest, war es jetzt nicht, aber ich glaube, das war ein ganz guter Kampf für ihn. Also ich fand es jetzt auch nicht so krass spannend, weil die Runden halt für mich recht klar an Zeuge gingen, aber ist ja gut
Ja,
für ihn.
also ich bin auch bei dir, der hat ganz klar im Prinzip die große Mehrheit der Runden gewonnen. Ich glaube, ich habe eine Runde irgendwann mal für den Gegner gescored, aber ich denke, Tyron Zeuge hat hier schon gezeigt, dass er jemand Gutes ist, aber und es war, glaube ich, auch ganz wertvoll, einfach diese 12 Runden auch einfach dann mal zu gehen. Das ist ja auch nicht immer was Selbstverständliches, wenn man immer noch in so einer Aufbauphase ist.
Genau, und ja, und ist schon ein bisschen so ein kleines Step-up gewesen, so von der Gegnerschaft, ne? Schon ein bisschen ins etwas höhere Regal gegriffen von der, auch ein Kampf, der ihm sicherlich ganz gut tat, gegen so einen Mann zu boxen. Und Tyron Zeuge auf jeden Fall, der wahrscheinlich der Mann, der von diesen Sauland Prospects, die man da so ausbildet mit ihm, mit Kölling, mit Gevor, derjenige, der am jüngsten ist und auch vielleicht am weitesten und am vielversprechendsten ist, so was die Zukunft angeht. Wie weit es da geht, wird man sehen, aber jetzt sieht es ja ganz, ganz gut aus und ja, dann darf man doch ein bisschen frohen Mutes sein, so, was seine Zukunft angeht, im Gegensatz vielleicht so zu Kölling. Oder wie seht ihr das so, Bezeuge, wie es da so weitergeht?
Ja, ich denke eigentlich auch, das ist jemand, der wirklich mal das Potenzial hat, auch ein großer Name in der Zukunft zu werden. Ich denke, der wird jetzt noch auf ein, zwei Undercards dieses Jahr wirklich nochmal auftreten und dann wird er vielleicht nächstes Jahr wirklich mal so dargestellt, dass er dann vielleicht irgendwie die Staffel übernimmt von unserem Weltmeister in dieser Gewichtsklasse, den wir halt bei Sauland haben, dessen Name mir jetzt peinlicherweise im Satz
Ja, oder
entfällt.
es gibt ja eine Menge Jungs, ne, die so da so in der Größenordnung rumschwirren und seit eins, dass man vielleicht irgendwie gegen Stieglitz oder so stellt. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen und ihn dadurch bekannt macht. Und wenn er sich gut weiterentwickelt, er ist noch jung, warum sollte er nicht mal einen Stieglitz in ein, zwei Jahren schlagen können? Und er ist auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich schon relativ nah dran ist, dann irgendwann auch mal bei Sat.1 im Fernsehen zu sehen sein und in Anführungsstrichen nur bei ran.de im Stream. Ja, da muss man dann abwarten, wie weit es nach oben geht. Ja, überhaupt schön, dass es bei ran.de gestreamt wurde. Also die sind sowieso sehr aktiv in letzter Zeit. Und das muss man natürlich auch mal lobend erwähnen.
Ja, ich denke, das ist auch wirklich gut. Und vor allem ist der Content halt auch wirklich hochwertig. Es ist immer mit einem Kommentator dabei. Es ist wirklich produziert, als ob es im Fernsehen käme. Und es ist, also man merkt schon, denen liegt was da dran, das auch groß zu machen. Und ich
Ja.
denke, das ist auch genau der richtige Ansatz, das Thema ernst zu nehmen.
Genau, und die zeigen halt richtig viele Kämpfe auch live und das muss man einfach mal loben. Und kleine nette Veranstaltung, also warum nicht? Gerne, gerne mehr davon. Ja, dann Samstag war auch ein großer Kampf. Und zwar Wladimir Klitschko gegen Brian Jennings. In Madison Square Garden in New York. Ja, Imano, du als anerkannter Klitschko-Fan. Wie hat er dir denn gefallen gegen den guten Brian Jennings?
Ja, ich bin anerkannter Klitschko-Fan, genau, das ist wahrscheinlich. ja, wird er mir gefallen? Also ich denke, da wird die Meinung wahrscheinlich ziemlich eindeutig sein, nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen Boxfans in der ganzen Welt, dass Wladimir Klitschko gestern mit dem Gegner einfach nicht wirklich zurechtkam und sah im Prinzip so ab Runde 5, 6 merklich schlechter aus bis zum Ende hin. Also die ersten 3, 4 Runden gingen eigentlich noch. Hat er kontrolliert, wahrscheinlich auch, denke ich mal, zum größten Teil gewonnen. Aber so ab der Kampfesmitte hat man gemerkt, dass Wladimir Klitschko schon Probleme hatte, überhaupt Treffer anzusetzen. Er hat auch ein bisschen abgebaut von der Kondition her und Jennings hat überhaupt gar keine Probleme mit der Pace gehabt. Also man hat auch nach dem Kampf gesehen, dass der war noch ganz super drauf, hat kaum gepustet. Also der war wirklich sehr frisch. Und ich denke, dass es auch viel damit zu tun hatte, dass Jennings halt konditionell überhaupt gar nicht eingebrochen ist. Das sah wirklich gut aus. Und es war eine klasse Leistung prinzipiell von Jennings, gut hoch anzurechnen auf jeden Fall, hat eine sehr gute Defensive gezeigt. Wladimir Klitschko hat ihm vielleicht im ganzen Kampf, weiß ich nicht, vielleicht 7, 8 Treffer, wo man ja vielleicht mal den Eindruck haben hätte können, dass vielleicht Wirkung hinterlassen wurde, aber auch ja, bei diesen Treffern hat Jennings im Prinzip nicht gezuckt, hat sogar noch ein paar Mätzchen gemacht, hat die Deckung fallen lassen, hat seine Beine
Also,
gut bewegt und ist wieder aus der Reichweite rausgegangen.
ich bin der
Ja, bitte?
anderer Meinung. Also aus meiner Sicht hat Klitschko durchaus klare Treffer gelandet, also ganz oft einen Kopf getroffen und das hat auch immer mal wieder Wirkung gezeigt. Es hat keine Wirkung gezeigt, dass er irgendwie ein paar Sekunden irgendwie gelähmt hätte oder mal auf den Boden gebracht hätte, klar. Aber es waren schon Wirkungstreffer und die waren auch da und er ist ständig durch die Deckung durchgekommen von ihm. Umgekehrt hat Brian Jennings natürlich richtig, richtig gut den Körper von Wladimir bearbeitet. Also das muss man auch erstmal hinbekommen, so oft daran zu kommen und dann so gute Treffer zu landen. Aber die meisten Runden hat Wladimir dann doch recht klar gewonnen. Und nur in der mittleren Hälfte gibt's so 3, 4 Runden, die man dann auch Jennings geben kann.
Ja, sicherlich hast du recht, dass Wladimir Klitschko wahrscheinlich mehr Wirkungstreffer im Endeffekt hatte, auch wenn man aber bedenkt, dass Klitschko normalerweise, wie viele er hatte in seinen Kämpfen, ja, zum Beispiel gegen Pulev oder auch davor die Kämpfe, die vielleicht sogar ein bisschen länger gingen, vielleicht auch in die 11. Runde oder vielleicht sogar über die Punkte, dann war das in dem Kampf wirklich sehr, sehr wenig. Er hat wirklich kaum klar getroffen, hat er auch nach dem Kampf gesagt, dass er überhaupt gar nicht mit dem Gegner wirklich gut zurechtgekommen ist und dass dieser wirklich sehr gut eingestellt war, eine super Defensive bewiesen hat und ihn im Prinzip um seine wirklichen K.O.-Schläge, ja, den gar nicht dazu kommen lassen im Prinzip oder beziehungsweise sehr wenig. In der 12. Runde hat er halt, ich glaube, kurz vor Ende nochmal einen richtig sehr, sehr guten, knackigen Treffer drin gehabt und auch, ich glaube, in der 9. oder in der 10., wo man hätte meinen können, dass hier vielleicht wirklich vielleicht ein Ende in Sicht wäre, hat auch ein bisschen, ja, schon Schlagwirkung mal gezeigt, aber hat dann auch mal gelächelt und direkt wieder, ja, war gut auf den Beinen unterwegs, ist raus aus der Distanz und man muss schon sagen, dass das eine sehr gute Vorstellung von Jennings war für das, was man vorher von dem Gegner erwarten konnte. Ja, also ich habe Jennings eigentlich nicht zugetraut, über die Runden zu kommen, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe schon damit gerechnet, dass Klitschko ihn früher oder
Ja.
später abschießt, weil Jennings einfach ja, nicht über die Power verfügt, ja, weil Klitschko im Prinzip keine Angst haben muss, K.O. zu gehen gegen diesen Gegner und da habe ich eigentlich schon gehofft, oder was heißt gehofft, natürlich nicht. Ich habe es erwartet, dass er früher oder später abschießt. Aber ja, ist technisch ein guter Mann und man sieht halt, dass Klitschko, wenn wirklich gute Gegner auf technisch hohem Niveau mit einer passablen Defense, ja, gegen ihn antreten, dass er dann Probleme hat. Und ein Mann mit Power vielleicht. Jennings hat nämlich ab und zu richtig gut getroffen. Da waren wirklich einige auch gut im Körper, wie du gerade schon gesagt hast, Jan. Das war auf jeden Fall richtig. Muss man sagen, hätte Wladimir Klitschko vielleicht sogar gestern verlieren können, vorzeitig. Aber da Jennings halt, ja, seine nicht vorhandene Schlagkraft eben kaum Eindruck hinterlassen konnte bei Klitschko, waren die Treffer halt mehr oder weniger ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und so hat er es halt verdient, dann 116, 111 verloren, das ist ganz klar. Ich denke, die Wertung, die ist okay. Wobei ich 116, 111 nicht nachvollziehen kann, weil Klitschko hat ja einen Punkt abgezogen gekriegt und nach dieser Wertung 116, 111 müsste Jennings den Punkt hat abgezogen bekommen haben. Also normal ist
Doch, das
116,
stimmt schon, weil da wäre es
115,
117, 111
112.
gewesen. Nee, 117, 111 haben die gehabt und dann einen weniger, dann kommst du auf 116, 111, das
Also
stimmt schon.
die Runde haben sie im Prinzip 9-9 gewertet, dann geht das schon irgendwie.
Nein, nein, du musst ja 10 Point Must-System, also es muss ja eine Runde mit 10
Ja,
gewertet werden.
ein Punktabzug, Max, du wertest die Runde ja ganz klassisch 10-9 und ziehst am Ende im Prinzip den Punkt ab. So funktioniert
Genau,
das ja.
richtig, ja.
Und dementsprechend ist, aber faktisch ist er dann 9-9 gewertet worden, diese Runde.
Ah, stimmt, der Tommy hat recht mit dem 117, 111, hast recht, ja klar, zieh den Punkt ab, okay, alles klar, habt ihr recht, stimmt, alles klar, war mein Fehler, okay, sorry dafür. Ja, auf jeden Fall, so in der Größenordnung ist der Kampf auf jeden Fall fair gewesen, von der Wertung her nur, muss man natürlich auch sagen, Klitschko hat hier eine Show angekündigt, ja, Klitschko wollte eindrucksvoll gewinnen, Klitschko wollte das Publikum auf seine Seite ziehen, Klitschko wollte das Publikum beeindrucken. Und ich finde, da ist schon das Gegenteil passiert. Also beeindruckend war da im Prinzip gar nichts. Das war halt, ja, ein verdienter, knapper Punktsieg. Im Endeffekt ist es knapp auch nicht. Weil, ja,
es, schon war es war schon ein dominanter Sieg.
Und ein kontrollierter Sieg halt, aber nicht.
Er hat kein schönes K.O. oder sowas hingelegt. Aber ich glaube, genau. Das sah trotz allem deutlich besser aus als der Kampf, den er da vor ein paar Jahren, vor 7, 8 Jahren abgeliefert hatte, mit dem er sich im Prinzip aus den USA erstmal verabschieden konnte. Und man hat auch gemerkt, das Publikum war immer hinter ihm. Die haben ständig Klitschko-Rufe gemacht gehabt und so. Ja. Also das war schon stark.
Toll, ja. Auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall, sage ich mal, verdient gewonnen, aber viel besser als damals gegen Ibrahimov. Also muss ich sagen, ich meine, das war damals auch ein quälender Kampf. Er hat den auch verdienter Punkte damals gewonnen, aber hat wirklich auch nicht überzeugen können. Ich weiß nicht, also Klitschko und die USA. Man muss natürlich auch immer sehen, was Jennings für ein Mann ist. Was ist er denn für ein Mann? Wen hat er denn bisher besiegt?
Und die amerikanische Nummer 1.
Das denke ich eigentlich nicht. Also da sehe ich Wilder jetzt um Längen vorne. Aber gut, da kann man natürlich eine andere Meinung sein. Ja, also er hat bisher halt im Prinzip noch nichts bewiesen jetzt. Natürlich gestern.
Er hat immerhin Mike Pettis geschlagen, ne?
Ja, weil der hat in der zweiten
Spielka
keine Kondition mehr hatte. Ja. Und Spielka hat er eindrucksvoll voll geschlagen, ja, das stimmt schon. Aber wer ist auch Spielka, muss man auch wieder sagen. Also hat den
schon mit Adam Mack besiegt. Spielka ist jetzt schon nicht so schlecht, ne?
Aber ja, es sind zwei Leute aus einer erweiterten Top 10 oder Top 15 vielleicht, klar, das ist okay. Aber ja, wie gesagt, gegen Perez war es halt spitz auf Knopf, da war es wirklich nur so, weil Perez halt ja keine Kondition mehr hatte nach 6 Runden, wie immer. Sondern bis dahin hat er nämlich ziemlich aussichtslos nach Punkte hinten. Und ja, gut, klar, Spielka hat er geschlagen durch K.O. vorzeitig, war auch noch Punkte weit vorne. Ja,
ich denke, was eigentlich Wichtige ist, dass sich der Jennings jetzt wirklich gut verkauft hat in dem Kampf, also den kann man jetzt nicht wieder unter ferner Liefen stellen oder so. Und gleichzeitig hat er Wladimir doch verwundbar aussehen lassen. Und das macht den Kampf halt plötzlich auch interessant, weil plötzlich ist ein Kampf mit Deontay Wilder vielleicht gar nicht mehr so unrealistisch, wie er vielleicht vorher noch gewesen wäre.
Also, was auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant wäre. Tommy meinte, als wir den Kampf gesehen haben, ja, als Klitschko einlief, so im Gesicht, dass er alt aussähe. Ich weiß nicht, ist halt schwierig, das immer so einzuordnen. War Jennings so gut oder hat Wladimir auch nachgelassen, Tommy?
Ja, beides ein wenig, ne? Jennings war halt verdammt gut eingestellt, hat sich sehr, sehr viel bewegt, deswegen konnte Klitschko halt auch die Rechte nicht schlagen. Dem war dir immer vorgeworfen, die Rechte nicht einsetzt zu haben, aber wenn du halt die Möglichkeit nicht hast, die Rechte zu schlagen, dann kannst du es halt nicht einsetzen. Ich verstehe halt einmal nicht, was die Leute da sehen, aber ja. Das war unterm Strich von Klitschko doch ein solider Sieg, aber haben sich natürlich für ihn einfacher vorgestellt. Ne? Hat selten, beziehungsweise schon länger her, dass es so einen beweglichen Gegner, vielleicht David Hay, auch ähnlich beweglich, gekämpft hat, dann hat er Probleme halt damit gehabt. Ich denke, das ist so eine Style-Geschichte und der Eindruck, so Klitschko älter halt schon ein wenig. Ne?
Ja, ist halt mittlerweile auch schon 39, darf man halt auch nicht vergessen. Ne?
Ja.
Sehr aktiv immer und mir hat er auch, ich meine, er hatte schon knackige Hände drin, aber mir kam er auch nicht ganz so kraftvoll vor wie sonst. Also, als ob er wirklich diese unbedingte Power hätte, die habe ich, also ich fand ihn körperlich auch, wie er aussah, hat mir als auch nicht so sehr gefallen. Also, ich fand ihn schon mal eindrucksvoller, so von der Erscheinung her. Ich weiß nicht, Samira, ging es dir ähnlich oder?
Ja, mir ist das irgendwie auch aufgefallen. Vielleicht ist es auch Einbildung im Nachhinein, aber mir hatte das auch ein Kumpel noch geschrieben. Er meinte auch so, ja, irgendwie sieht er irgendwie schmaler aus als sonst, nicht so gut trainiert aus. Ich weiß nicht, vom Gewicht her kann man das ja eigentlich nicht so wirklich sagen, weil er hat ja, glaube ich, 109,6 gewogen. ja, eigentlich fast so wie immer, so knapp 110 Kilo, aber die haben sich vielleicht anders verteilt. Also irgendwie wirkte er nicht so stark wie sonst, sah irgendwie auch nicht so steht an uns, ich sag mal so, ich weiß nicht. Auch im Kampf habe ich irgendwie, ich weiß nicht, da hat irgendwas gefehlt irgendwie, da hat einfach so Durchsetzungskraft, Härte, Wille, keine Ahnung, gefehlt. Klar, also okay, der Kommentator hat auch ein bisschen komische Sachen erzählt. Der meinte dann auch so, ja, der Gegner ist so unbeweglich und steht die ganze Zeit. Fand ich jetzt auch nicht. Also ich finde, der Gegner war einer der Gegner, die sich am meisten bewegt haben, gerade im Oberkörper. Der hat ja echt viel gemacht. So, natürlich war der irgendwann müde und so, aber der hat, das war ja eigentlich das Beste, was er konnte, sich im Oberkörper bewegen, Maltbewegung machen und nicht getroffen werden und sich ducken und zum Körper von Klitschko gehen. Gerade ich, mir haben eher so die Geraden so zum Kopf gefehlt. Ich finde, er ist sehr wenig zum Kopf von Klitschko gegangen. Ja, mal hat er getroffen, so, aber er hätte ein bisschen vielleicht mehr machen müssen. Das ist natürlich auch ein bisschen kleiner gewesen, obwohl die Reichweite länger war. Ja, ich weiß nicht. Also für mich, klar, der Gegner war besser als erwartet. Ich dachte auch, dass das Vorzeit zu Ende geht. Aber Klitschko war auch einfach schwächer als sonst, würde ich sagen. Also ich glaube, das kommt sich beides entgegen. So. Also Klitschko war nicht so stark wie sonst, hat er vielleicht auch den Gegner unterschätzt. Ich weiß nicht, okay, er hat auch eine Tochter bekommen, er hatte andere Probleme. Er konnte nicht so viel schlafen, trainieren, keine Ahnung. Aber ich war nicht so, also bei mir hat er auch klar gewonnen. Also 118 zu 109 habe ich den Kampf gewertet. Ganz klar. Aber irgendwie hat der Glanz wirklich gefehlt. Und ich glaube, in Amerika hat er sich jetzt auch mit so einem Kampf nicht so viele neue Fans dazu gewonnen, sagen wir mal so, oder amerikanische Fans. Die wollen ja ein bisschen mehr Spektakel. Und eigentlich hätte er ihn, also nach älteren nach Maßstäben von früher, hätte er den Gegner eigentlich K.O. hauen müssen, denke ich mal. Also so, ich weiß nicht, wenn da jetzt Fury und Wilder kommen und so, ich denke, bei beiden hat er mehr zu tun. Einfach auch schon wegen der Körper, so
Ja,
körperlichen Präsenz.
Wladimir wirkte irgendwie so ein bisschen schlagbar in dem Kampf, ne? Also das hat man lange nicht mehr gesehen. Also irgendwie so auch so ein teilweise so den Gesichtsausdruck, der so ein bisschen dem gegen Buster oder Sanders ähnelte. Also da war nicht so dieser Wille irgendwie zu sehen oder diese Souveränität, so die er sonst so ausstrahlt.
Also, ich hatte auch den Eindruck, es ist eigentlich jetzt noch eine Frage, nicht mehr eine Frage, ob er nochmal geschlagen wird, sondern wann er nochmal geschlagen wird.
Wenn er noch lange kämpft, ja.
So hat sich das für mich schon angefühlt. Und es kann sein, dass er sich jetzt doch zurückzieht oder vielleicht will er ja doch noch die 25 Titelverteidigungen einholen, den Rekord, den jemand anderes da noch hält. Dass ich dann selbst nochmal ins Guinness-Buch verankern, aber ich glaube eigentlich, kann ich mir vorstellen, dass da jetzt noch ein, zwei Kämpfe kommen und dass er dann Schluss macht. Das sah
Ja,
echt
die
so
ganzen
aus
Kämpfe
irgendwie.
können ja schon für eine Niederlage reichen, aber nochmal, um darauf zurückzukommen, warum Klitschko ja, diesen Gesichtsausdruck hatte, den Simon gerade angesprochen hat, das ist komplett richtig. Der hatte wirklich genau diesen einen, ja, diesen Ausdruck im Gesicht, so panisch ein bisschen wirkte oder teilweise auch so ein bisschen, ja, so erstaunt, verängstigt auch so, ne? Weil, ja, aber das kann ich ganz einfach dokumentieren, woran das liegt. Das ist zum einen, weil diese, ja, er kam überhaupt nicht in seine Klammeraktion hinein. Das hat Jennings wunderbar vermieden oder ganz selten nur konnte Klitschko das machen. Durch die Körpertreffer und auch so, am Mann immer viel gearbeitet, versucht die Aufwärtshaken reinzuschlagen. Manchmal einmal ist er damit sogar relativ gut durchgekommen und hat immer gearbeitet am Mann, sodass Klitschko halt ja immer im Prinzip was zu tun hatte, wenn er klammern wollte, und hat gemerkt, dass das halt ja keine gute Option ist und nicht wirklich funktioniert. Und seine stärkste Waffe im Prinzip, ja, die rechte Cross ist, war überhaupt kaum einsetzbar, die rechte, und dementsprechend konnte halt auch die linke nicht vorbereiten so wirklich. Und ja, im Prinzip die beiden besten Waffen im Kampf sind im Prinzip total ausgeschaltet worden. Und selbst dann, wenn er unter Druck geraten ist oder wenn Jennings was versucht hat, ja, hat er Probleme gehabt, es abzuklammern. Und dann fängst du natürlich auch an, irgendwann nachzudenken im Kampf, wenn du merkst, also das Prinzip, das Defensive, was du normal immer durchziehst mit dem Klammern, funktioniert nicht wirklich, und die Offensive ist auch irgendwie lahmgelegt, zumindest teilweise. Und dann machst du dir natürlich Gedanken, und klar, dass du dann vielleicht auch wieder, ja, ein bisschen Angst hast, auch möglicherweise zu verlieren, weil da waren auch einige, wie gesagt, gute Treffer bei von Jennings. Vielleicht hatte man nie den Eindruck, dass er jetzt irgendwie zu Boden muss, der Klitschko oder so, aber man hatte den Eindruck auf jeden Fall, dass er schlagbar ist. Und wenn man das als Fan hat, diesen Eindruck, dann spürt man das als Boxer mit Sicherheit auch oder macht sich einige Gedanken im Kampf. Und Wladimir ist halt mental auch wahrscheinlich nicht einer, ja, der stärksten Boxer auf dieser Welt. Er hat andere Stärken, aber das Mentale ist bei ihm wahrscheinlich eher nicht so gut, wenn es mal nicht so gut läuft. Und Ja, aus diesem Grund sah er eben schlecht aus und kann man nur hoffen, dass die Gegner halt in Zukunft hier auf jeden Fall noch kommen werden. Also zwei, drei Kämpfe wird Klitschko schon auf jeden Fall noch absolvieren, denke ich. Wissen auf jeden Fall, was zu tun ist in den nächsten Kämpfen. Und es werden auf jeden Fall gute Gegner mit Fury oder Wilder oder wie auch immer sein. Dementsprechend ist die Chance auf jeden Fall auch hoch, dass ja möglicherweise Klitschko demnächst auch noch mal vor seiner ja, vor Beendigung seiner Karriere Kämpfchen verliert. Kann ich mir gut vorstellen. Bin da auch gespannt, wie es kommt. Auf jeden Fall weiß man jetzt, was zu tun ist. Die Gegner es dann, wie gesagt, umsetzen können. Das ist dann die andere Frage, weil ja, ein Fury ist eben auch kein Jennings. Der verfügt nicht über diese Art von Defensive zum Beispiel, die Klitschko nicht gelegen hat. Ja. Er hat andere Möglichkeiten wieder. Aber wie die dann zu Klitschko passen oder eben auch nicht, das wird man sehen. Das kann man jetzt so nicht sagen. Aber es werden auf jeden Fall ja, interessante Kämpfe und Klitschko ist auf jeden Fall schlagbar. Ich denke, das kann man auf jeden Fall festhalten.
Ja, und je länger es dauern wird, also gegen Wilder oder vielleicht auch Joshua zum Beispiel, desto größer sind ja die Chancen für den, weil Wladimir wird nicht mehr besser werden und die anderen werden ja tendenziell wahrscheinlich eher nochmal sich steigern können und
Ja.
ja, da wird man sehen, wie lange Wladimir noch kämpfen wird. Ne? Aber es kann natürlich auch sein, dass er den nicht ernst genommen hat oder ein bisschen unterschätzt hat und deswegen so geendet ist. Oder vielleicht auch nicht, dass er nicht so gut eingestellt war wie sonst. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, Emmanuel Stewart lebt ja leider nicht mehr und ja, ob er jetzt noch so trainiert wird oder trainiert, wie er es vielleicht vorher getan hat, da habe ich auch so meine Zweifel, weil Emmanuel Stewart war ja doch schon ein Boxwissenschaftler, der ihn doch schon sehr geprägt hat, den Wladimir. Gerade so was seine Defensive und so angeht. Nach seinen Niederlagen, da hat er sich doch schon enorm verändert und ob das jetzt noch so alles optimal ist, weiß ich nicht. Er ist sicherlich gut in Form und so, keine Frage, aber so die Feinheiten, die vielleicht nötig sind, weiß ich nicht, ob die aktuell so die Änderungen oder der Gameplan oder so, den er so hatte, ob das noch alles so optimal ist, ohne Emmanuel Stewart oder Emanu.
Ich hatte jetzt gerade ein Tonproblem hier gehabt. Kannst du die letzte Frage noch mal
Okay,
kurz
nee,
wiederholen?
ich wollte ja nicht sagen, dass Emmanuel Stewart ja nicht mehr lebt und ja, ist das ein Problem, dass er ihn nicht mehr trainiert, weil also was so den Gameplan angeht, so Feinheiten.
Ja, das denke ich auf jeden Fall, dass das ein Problem ist, weil du hast halt jemanden in der Ecke nicht mehr da, der ja eine Riesenqualität geboten hat. Ja. Und gerade in diesen Kämpfen, wo man eben Probleme hat, ist so ein Mann wichtig. Und er hatte bisher in seinen Kämpfen eben noch keine Probleme gehabt nach Stewart. Hatte auch nicht die beste Gegnerschaft gekämpft. Na gut, Pulev, ja, schon. Aber da war er jetzt auch nicht wirklich in Nöten. Bis einmal kurz in der ersten Runde, wo er halt einen knackigen Jab genommen hat am Anfang. Ich glaube, in den ersten 20 Sekunden war das und ein bisschen shaky war. Aber ansonsten wurde er nie unter Probleme gestellt und dementsprechend ist es dann natürlich im Prinzip egal. Da brauchst du im Prinzip auch gar keinen Trainer, ja, wenn du richtig guter Mann bist und ja, der überlegene Mann im Ring bist, ja, dann kommt es nicht darauf an. Aber ein guter Trainer zeichnet sich halt genau dann aus, wenn du Probleme hast. Und ich weiß nicht, ob der jetzige Trainer über die Klasse eines Emmanuel Stewarts ja, überhaupt auf Augenhöhe ist, ansatzweise, das wage ich zu bezweifeln. Das sind Levelunterschiede, die sich da breit machen. Und natürlich auf die, sage ich mal, Dauer gesehen, wenn du mit einem Trainer, sage ich mal, längerfristig zusammenarbeitest, dann verändern sich ja auch gewisse Dinge, gewisse Abläufe, gewisse Trainingsrhythmen und vielleicht ist der Fokus auch auf einem anderen Training balanciert als unter Stewart. Ich glaube nicht, dass das Training genauso weiterläuft oder gelaufen ist wie unter Stewart. Das ist auch nur so eine Sache und das zeichnet sich dann natürlich auch erst vielleicht nach vielen, vielen Monaten ab. Und es verändert sich einiges. Ja. Es ist ja ein Prozess, der da stattfindet. Das passiert nicht einfach direkt von einer Woche auf die andere.
Ja, so schleichend einfach,
Möglicherweise
so
ist es auf
schleichende
jeden Fall so, dass
Entwicklungen, die
er,
nicht
das
unbedingt
ist ein
oder die
schleichender
negativ
Prozess.
sind, die
Ja,
man
ja.
vielleicht gar nicht so wahrnimmt selber, ne?
Genau, richtig. Und dann wird man zusätzlich halt auch nicht jünger. Dann bekommt man noch ein Kind und dann boxt man in den USA und gegen einen Mann, wo jeder erwartet, dass du ihn durch K.O. schlägst und dann kommst du halt nicht gut in den Kampf, beziehungsweise merkst, dass das alles ein bisschen schwieriger ist, als man sich das vorgestellt hat. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo man dann ja, wirklich vielleicht auch sehen kann, dass Klitschko hier in der Trainerposition möglicherweise auf jeden Fall einen Qualitätsverlust hat und dass da sicherlich auch einige Prozente auf die ja, Situation mit dem Trainer zurückzuführen sind. Ja, das denke ich schon, auf jeden Fall. Und ja, das wird man wahrscheinlich in den nächsten Kämpfen auch sehen. Wenn da Gegner kommen wie Fury, Wilder, wenn du solche Leute boxt, die möglicherweise mittlerweile etwa auf Augenhöhe sind, dann ist es entscheidend, einen solchen Trainerfuchs in der Ringecke zu haben, der einem die richtigen Anweisungen gibt, wo man sich dran halten kann, wo beruhigende Worte kommen oder auch vielleicht klare Worte kommen. Und wenn du da jemanden halt hast, der ja vielleicht nur Durchschnitt ist und du dich vielleicht gar nicht so ja, wirklich sicher im Kampf fühlst, dann kann das ein Knackpunkt sein. Ist das vielleicht auch ein Knackpunkt? Und möglicherweise kann Klitschko da eventuell auch mal ein Kämpfchen durch verlieren, wenn es schlecht läuft. Also sehe ich auch so. Ist auf jeden Fall ja, eine Situation, die nicht positiv für ihn ist, wo eine Qualitätseinbuße vorhanden ist und gut ist es auf jeden Fall nicht für Klitschko, das ist klar.
Ja, das denke ich auch noch. Und ja, man wird sehen, wo die Reise hingeht und vor allem auch, wie es jetzt weitergeht mit ihnen. Also wir hoffen natürlich alle, dass es jetzt vielleicht gegen Fury oder Wilder geht, aber mal schauen, ne? Also.
Finde, Jennings hat noch schon eine schöne Kleinigkeit erwähnt gehabt vor dem Kampf in dem, was er da gesagt hat, dass er nämlich einer der wenigen ist, die noch nie gegen Klitschko gespart haben oder kein Sparring mit ihm gemacht haben. Und dass er dadurch halt einen Vorteil hat, weil Klitschko noch nicht auf ihn eingestellt sei. Und dass er da schon mehrfach gefragt worden ist in der Vergangenheit, aber immer abgelehnt hatte. Und das könnte natürlich auch sein, dass Klitschko deshalb so schlecht in den Kampf reinkam. Aber ich glaube, das ist so ein kleiner Aspekt, der vielleicht wirklich was bringt. Und wenn er dann gegen Wilder kämpft, mit dem er vor 2 Jahren schon mal im Sparring war, da kann das plötzlich halt ganz anders aussehen wieder, weil er weiß, was er erwarten kann.
Ja, da hast du natürlich nicht Unrecht, ne? Ich glaube auch, das sind halt vielleicht diese vielen Kleinigkeiten, die so zusammengekommen sind, ne, mit der Zeit jetzt, dann zu dieser Leistung so geführt haben, ne? Ist halt schwierig zu sagen jetzt für uns, was es war. Vielleicht war Jennings auch einfach nur wirklich gut, ne? Also, und es ist halt schwierig zu sagen, wo die Reise dann weiterhin geht, wie man halt in den nächsten Kämpfen sehen und wie lange die Reise überhaupt noch gehen wird, ne? Jetzt so akute Gerüchte, gegen wen es als nächstes gehen wird, gibt es ja eigentlich auch noch nicht, oder? Es steht ja auch noch nichts fest, oder irre ich mich da?
Ja, ich glaube aber, man kann davon ausgehen, dass er sich gerade auf einen Wilder-Kampf vorbereitet. Nämlich, er ist jetzt zurück in die USA gekehrt und das macht er halt hauptsächlich deshalb, weil er ja den Titel von seinem Bruder zurückerobern will. Und das ist halt der Wilder-Kampf. Und der bringt dann halt auch Geld, weil jetzt hat man einen bekannten neuen Heavyweight-Champion in den USA und Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ist das wirklich ein interessanter Kampf, der auch gute Zuschauerzahlen einbringen wird einfach.
Egal, dass es da langfristig auf jeden Fall dann drauf hinauslaufen wird. Ne? Weil in Amerika braucht man einfach auch einen Amerikaner, denke ich, um die Massen zu begeistern. Und Wilder ist halt da genau der richtige Mann. Ne? Ja, wäre es schon schön, wenn der Kampf dann kommen würde, weil wenn man sich vorstellt, so ein Jennings mit der Power eines Wilders, dann muss man doch schon ein bisschen Angst haben um Wladimir, ne? So mit der, zumindest mit der Performance vom
Ja, ich denke, da ist
Samstag.
man, da kann man sich auch ziemlich sicher sein, dass Klitschko dann wahrscheinlich gegen Jennings verloren hätte, wenn dieser über ja, Punching Power verfügt hätte. Wenn du Klitschko wirklich einmal richtig hart und entscheidend treffen kannst und dazu den Kampf wirklich so zerstören kannst, wie Jennings das gemacht hat. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen too much gewesen für Klitschko. Das hat ihn wahrscheinlich gerettet, dass Jennings ihn nicht verletzen konnte. Er konnte ihn einfach nicht annocken. Hat ihm die Power zugeführt. Er hatte gute Treffer, wirklich. Da waren teilweise wirklich gute Hände drin, aus dem Körper, aber er konnte damit einfach keinen Schaden anrichten und nicht genug, um Klitschko halt zu ärgern. Beziehungsweise, ärgern ist das falsche Wort, das hat er ja getan, aber um ihn zu erschüttern, ja, um ihm wirklich mental noch mehr Schwierigkeiten zu bereiten. Und ich denke einfach, es waren ja unzählig viele Körpertreffer, die Jennings unterbringen konnte. Aber wenn es halt nicht die Wirkung hat, dann ja, bringen die im Endeffekt dann auch nur so viel, dass man halt nach Punkte knapp verliert. Oder im Prinzip, ja, ich sage immer knapp, aber im Endeffekt ist ja 117, 111 oder 116, 111 nicht wirklich knapp. Aber zumindest hat es so, wenn man den Kampf gesehen hat, den Eindruck, dass es knapp war. Also
Du
ich
bist
fand das
knapper
jetzt gar
als
nicht
das
so, ich fand das,
Knappe. weil die Runden halt im Einzelnen auch sehr knapp waren und man vielleicht auch zusätzlich so ein bisschen überrascht war über die Leistung von Jennings, die er so bringt und die Schwierigkeiten, die Wladimir hat. Ne? Vielleicht ist man deswegen den Kampf vielleicht enger, als er war. Das kann natürlich auch ein bisschen täuschen. So.
Ja, man hatte ganz einfach auch gar nicht die Erwartungen vor dem Gefecht gehabt, dass Jennings da irgendwas reißen könnte. Und wenn dann mal ein Gegner kommt, der wirklich es schafft, viele, viele Treffer zu vermeiden, durch gute Defensive und auch selbst einige gute Aktionen bringt und auf den Beinen relativ gut unterwegs ist, einen technisch starken Eindruck macht, auch konditionell nicht einbricht, hat man natürlich irgendwie den Eindruck, dass der so ein gefühlter Sieger ist irgendwie. Ne? So, das täuscht natürlich dann ein bisschen klar. Deswegen habe ich ja eben nochmal klar gesagt, das war schon ein verdienter Sieg für Klitschko. Aber von den Erwartungen her, die man vorher hatte, war es auf jeden Fall eine enttäuschende Leistung. Und ja, ich denke, Klitschko ist auf jeden Fall im nächsten Kampf vielleicht auch noch ein bisschen mehr unter Druck, wieder eine gute Leistung zu zeigen. Ne? Weil das gestern, ja, war ein solider Sieg, aber eben auch nicht mehr. Es war keine Show, es war kein K.O.-Sieg. Von daher, ja, ist das so ein Sieg, den man, so ein Arbeitssieg, ja, in der Kategorie kann man den einordnen, nicht mehr und auch nicht weniger.
Genau, und wie man ihn langfristig einordnen kann, ist ja auch immer nochmal was anderes. Also wenn man jetzt sagt, man weiß ja nicht, wie Jennings Karriere so weiter jetzt verlaufen wird, wenn er noch boxen und schlagen wird, und sollte die sehr, sehr positiv sein, wovon man ja durchaus ausgehen kann, dann sieht man den Kampf vielleicht auch in einigen Jahren anders und sagt, Jennings, ja, der war wirklich richtig, richtig gut. Oder sollte seine Karriere jetzt nicht mehr besonders verlaufen, dann wird man vielleicht denken, na, der Jennings, danach kam nichts mehr, so, dann, ja, das war schon richtig, richtig schwacher, Wladimir. Ich denke, dabei kommt auch immer darauf an, so wie weitergeht, so mit Jennings Karriere, wie man den Kampf dann in so ein paar Jahren einordnen kann. Aber ich denke, Jennings wird noch einiges reißen. Vor allem sehr, sehr positiv fand ich, als Wladimir ihn ja doch durchaus mal hart getroffen hatte, dass er einfach überhaupt nicht wirklich hört war. Ne? Das war schon gut. Dass Wladimir Schlendt einfach überhaupt keine Wirkung so richtig hinterlassen hat. Er war schon ein bisschen so beeindruckt, aber jetzt nicht wirklich so, dass er wirklich Gummi in den Beinen hätte oder so. Und daher denke ich schon, dass Jennings jemand ist, den man auf jeden Fall noch auf der Liste haben muss. So. Gerade so in der Nach-Klitschko-Ära, die irgendwann eingeläutet wird, das ist auf jeden Fall ein Mann, der doch den einen oder anderen Boxer vor große Probleme stellen kann.
Ja, das wollte ich auch gerade noch dazu sagen. Das hatte ich irgendwie total vergessen gerade. Dass man die Leistungseinschätzung in Bezug auf Jennings jetzt noch gar nicht so wirklich vollziehen kann. Ja? Also zumindest jetzt vor dem Klitschko-Kampf konnte man das nicht. Vielleicht ist er auch besser, als man denkt. Es kann natürlich auch sein, dass das wirklich ein richtig, richtig guter Mann ist. Der Tommy hatte eben gesagt, dass er ja die Nummer 1 in Amerika ist, möglicherweise, kann auch sein, dass er das ist, wer weiß. Also die Leistung war auf jeden Fall richtig, richtig gut. Zumindest sah es optisch so aus, als wenn sie gut gewesen wäre. Aber wie gesagt, hundertprozentig wissen kann man das nicht. Es kann natürlich auch sein, dass Klitschko einfach abgebaut hatte oder es kann mehrere Gründe haben. Das wird man halt dann, denke ich mal, wenn Jennings noch einen richtig guten Mann kämpft, und Klitschko seinen nächsten Kampf vielleicht gegen Wilder oder Fury gemacht hat. Und dann kann man da vielleicht mehr drüber sagen. Kann natürlich, wie gesagt, viele Gründe und Aspekte immer haben, wie so eine Leistung zusammenkommt. Oder er kam einfach mit dem Stil auch nicht zurecht von Jennings. Also da muss man noch ein bisschen abwarten, denke ich mal, wohin die Reise geht bei Jennings. Aber er ist auf jeden Fall ein Mann, der bestimmt jedem das Leben schwer machen kann in einem Kampf. Das denke ich auf jeden Fall schon. Und er hat eben ja mit seiner mangelnden Punching-Power schon gerade im Schwergewicht einen existenziellen Nachteil in jedem Kampf eigentlich. Das ist natürlich nicht wegzudiskutieren.
Ja, und ein Kampf gegen Wilder wäre natürlich fürchterlich interessant. Also würde ich gerne mal sehen, was Wilder mit ihm macht und wie er mit ihm klarkäme. So, ne?
Ja, genau, richtig.
Und
ja.
Wenn der Kampf theoretisch käme und Wilder würde ihn ausnocken, so, dann sähe alles schon ein bisschen anders aus. Ne?
Das würde die Situation in total anderes Licht rücken, eben, genau. Und dann wäre wahrscheinlich direkt, wenn Wilder gegen Klitschko kommen würde, ein 50-50-Kampf vielleicht, ja, so gefühlt zumindest. Und deswegen sage ich ja, da kann ein oder zwei Kämpfe von beiden Leuten jetzt alles in ein ganz anderes Licht rücken. Und deswegen sollte man vielleicht mit der Endbewertung noch ein bisschen warten. Man sollte jetzt nicht sagen, dass Klitschko extrem abgebaut hat. Genauso wenig sollte man sagen, dass Jennings jetzt vielleicht doch richtig, richtig gut ist und vielleicht irgendwann mal ein langjähriger Titelträger wird oder wie auch immer. Da sollte man eigentlich, ja, man sollte die Kirche im Dorf lassen, man sollte es eigentlich nur so analysieren, wie es ist. Das ist eben ein solider Punktsieg von Klitschko, nicht die beste Performance, dass Jennings auf jeden Fall der gefühlte Sieger ist, das auf jeden Fall auch, klar. Aber viel mehr sollte man jetzt auch nicht hineininterpretieren, denke ich mal.
Ja, das Ding ja ist halt eben schwierig zu sagen, so, wie es dann halt weitergeht in beiden. Es riecht schon ein bisschen danach, dass halt Jennings gut ist. Wladimir vielleicht, dass er ein bisschen weniger da ist, aber wer weiß das schon, ne? Also Wladimir hat auch schon mal nicht so gute Leistungen gezeigt und danach dann doch deutlich stärker, ne? Deutlich stärkere Leistung. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie er Pulev zerstört hat, was für Probleme er dann gegen andere Leute schon mal hatte, so. Das ist ja auch schon eindrucksvoll. Also ich weiß, jetzt so ein Bach stehen zu lassen, aber ein Pulev so zu zerstören, sind da auch immer so Sachen, wo man denkt, ja. Oder von Liapai zum Beispiel, für den Mann braucht man eigentlich keine 5 Runden oder sollte man zumindest keine 5 Runden brauchen. Aber gut, da ist halt auch mal die Frage, wie ernst hat man es gemacht, ne? Und wie sehr hat man ihn gesucht. Ne? Wie man es dann einordnen wird, wie dann. Zukunft vermutlich zeigen. Gut, ja, sonst gab es vielleicht noch auf der Undercard einen Kampf. Und zwar Saddam Ali gegen Francisco Santana gewann souverän nach Punkten. Sonst war die Undercard doch für amerikanische Verhältnisse sehr, sehr bescheiden, muss man sagen. Also insgesamt nur 5 Kämpfe und Saddam Ali, der zweite Hauptkämpfer, also. Ja, schon ein bisschen ähnlich bescheiden, wie es in Deutschland ist. Nicht ganz so krass, aber schon nicht besonders. Und ja, da wird dann. Also das war, finde ich, schon ein bisschen wenig, was da vielleicht geboten wurde. Aber die Halle war voll. Und waren auch viele Ukrainer da. Und man wird halt sehen, wie es weitergeht. Und hoffentlich nicht zu verheerend mit Wladimir, also dass man nicht wieder irgendwelche Murmex oder so ausgraben muss oder ähnliche oder Boxer ähnlichen Kalibers, so, weil das braucht jetzt wirklich kein Mensch mehr.
Vor allem gab es ja jetzt ein Leapai erst letztes Jahr und davor ein Pianeta, das sind jetzt alles keine Top-Leute gewesen. Und deshalb glaube ich jetzt schon, dass es weitergeht mit guten Leuten, weil Pulev, Povetkin, Jennings, das waren jetzt alles gute Namen dann. Also hat er drei richtig starke, gute Gegner gehabt in den letzten 5 Kämpfen, kann man es auch echt nicht beschweren. Sieht bei vielen anderen deutlich schlechter aus.
Absolut, absolut. Gut. Ja, dann wäre es das so ziemlich gewesen. Hört den anderen Podcast noch. Da reden wir nochmal über den Mayweather-Kampf. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, fragt uns, liked uns, teilt uns. Das freut uns immer. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge.
Alles klar, noch einen schönen Abend oder beziehungsweise einen schönen Tag. Viel Spaß beim Anhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.